Deutschlandradio Kultur. Das blaue Sofa. Eine Gesprächsreihe von ZDF, Club Bertelsmann und Deutschlandradio Kultur.
Hallo meine Damen und Herren, bei mir auf dem Sofa hat ein Getriebener Platz genommen, einer, der schon die entlegensten Stellen der Welt ausgespäht hat und einer, der von sich sagt, dass er beflügelt ist von der Sucht, alles zu erfahren, was das Leben zu bieten hat. Herzlich willkommen, Andreas Altmann.
Danke sehr. Danke sehr.
Herr Altmann hat eine Gebrauchsanweisung für das Leben geschrieben, 5 Jahre nachdem er eine Gebrauchsanweisung für die Welt geschrieben hat. Da ist schon ein Faible vorhanden für sehr herausfordernde Stoffe, oder?
Naja, die bösen Menschen behaupten natürlich, dass ich größenwahnsinnig bin. Aber ich habe eine super kluge Lektorin und wir haben uns dann zusammengesetzt und gedacht, wie kriegt man so ein Buch in den Griff? Natürlich nicht das Thema, man kriegt es nicht in den Griff. Es ist ein sehr lausiger Kompromiss. Das Buch könnte 3 Milliarden Seiten haben, ja. 50 Millionen Kapitel. Es ist nur ein Versuch, ein bisschen was zu sagen, was ich mir denke über das Leben.
Und das hat mit der Welt ja auch schon hervorragend geklappt. Das heißt, diese großen Themen hat der Verlag Piper, die an Sie herangetragen, oder wollten Sie auch ganz dringend über die Welt und über das Leben, was ja nun mal immer, was uns alle begleitet irgendwie, aber Sie insbesondere schreiben?
Naja, jetzt sage ich mal, dass ich ein paar Skurrilitäten auf der Welt schon gesehen habe, ein paar skurrilen Frauen und Männern begegnet bin als Reporter. Ich bin ja nichts anderes als Reporter. Dann denke ich mir vielleicht, wenn ich jetzt, ich habe mit Gurus gelebt in Indien, in Zen-Klostern in Japan, dann denke ich, ich habe jetzt was ich gesammelt habe, ein bisschen, und das gebe ich jetzt weiter. Der Meister, der Schreinermeister gibt sein Können weiter, wir schreinert der Nächste, der Lehrling, und ich versuche halt, das, was ich zusammengetragen habe, den Lesern und den Leserinnen zu schenken.
Sie sagen, dieses Buch ist eben kein Reiseführer. Dieses Buch soll zum Leben anspornen. Und Sie lassen sich wirklich über alles aus, worum es im Leben geht. Wenn man hier mal vorne reinschaut, ne, da gibt es ja diverse Themen, die uns im Leben bewegen. Kindheit, Paris in Ihrem Fall, denn dort leben Sie. Die Gier, das Abenteuer, die anderen, die Angst, Eros, Religion und noch viel, viel mehr. Wo wussten Sie denn, wie Sie das eingrenzen wollen? Wo fängt man da an? Wo hört man auf?
Ja klar, also wir mussten, das Buch kann ja nur 200, 230 Seiten haben.
Leider ja.
Also, dann setze ich mich mit dieser super klugen Frau zusammen, die für diese Reihe verantwortlich ist, und wir machen gegenseitig Vorschläge. Und ich denke nun mal, dass Themen wie Liebe, Eros, Mut, Kindheit, Gier, die anderen, also unsere 7,2 Milliarden Nachbarn sind damit gemeint, Religion, Schmerz, Heimat, dass es ja Themen sind, die nicht nur mich beschäftigen, sondern auch die anderen, die auf der Welt sind.
Aber interessant ist, dass es mit Kindheit anfängt, das leuchtet uns allen ein. Es hört aber bei Ihnen nicht mit dem Tod auf. Danach kommt erst die Liebe und ganz zum Schluss der Mut. Ist das Ihr Appell, mutig sein beim Leben? Ist das das Wichtigste?
Ja, alle Bücher sind zuerst einmal, also die unbescheidenen, Reichernitzki sagte einmal, die verlogenen Autoren sagen, ich schreibe für mein Publikum, für die anderen. Die nicht zu verlogenen, die sagen, ich schreibe für mich selber, damit ich mich kennenlerne. Wenn ich dann Glück habe als Autor, dann kann sein, dass das, was ich denke und was ich fühle, ich habe ja auch 2 Beine und ich bin ja ungefähr so normal wie alle anderen auch, dann könnte es die anderen Leute auch interessieren, was ich zu sagen habe. Mhm. Manche nicht, die spucken dann drauf, die trampeln drauf, die vernichten das Buch, aber andere rührt es an und dann lesen sie es.
Und nochmal zum Thema Mut. Also Mut ist Ihnen eben ganz persönlich am wichtigsten?
Ja, Mut. Wer mag schon Würstchen sein, ja, dass sich nicht traut? Wer wünscht sich nicht im Leben, dass er manchmal, und mir geht es ja in diesem Buch sehr darum, dass ich mich selber in Situationen beschreibe, wo ich nicht mutig war oder wo ich nicht liebend war und wo ich nicht großzügig war. Also ich bin ja hier nicht ein Vorzeigemensch, sondern jemand, damit der Leser hineinkommt in das Buch, der Autor zeigt auch seine dunklen Seiten. Und das Buch und das Schreiben hilft mir, andere haben andere Mittel, hilft mir, um diese dunklen Dinge, die mich auch über mich selber ärgern, ein bisschen besser damit zu Rande zu kommen.
Mhm. Ärgert es Sie auch, dass Sie so, also mir kam es zumindest so vor, ein paar Vorurteile auch hegen und pflegen? Also ich finde mich ganz interessant.
Jetzt geht's los.
Okay. Seite 26, da schreiben Sie, rückblickend auf die Jugend, wir wollten nie Zahnärzte werden und nie Beamte. Klar, wir wollten auch was werden, aber etwas das glitzert und nie etwas, das schon zu Lebzeiten einäschert. Also Beamte sind Asche?
Ja, das ist blöd, was Sie sagen, weil jetzt alle Beamten dieses Buch natürlich jetzt nicht
kaufen. Alle Beamten
kaufen
stehen jetzt auf und gehen.
Nein, ich bin ja nicht, ich schreibe kein Buch. Nichts ist langweiliger als moralisieren. Wir alle wissen, dass man kleine Kinder nicht missbraucht, dass man Frauen nicht auf den Strich nach Moskau schickt, dass man schwarze Menschen nicht mit Neger anspricht. Das nutzt gar nichts. Moralisieren nutzt gar nichts. Ich will mich auch in Büchern nicht als moralische Anstalt herausputzen. Ich kann nur von mir ausgehen und mit meinem Päckchen vorurteilen. Ich will natürlich auch provozieren, damit die Leute sich auch ärgern, damit Energie entsteht, Reibung entsteht. Natürlich, wenn ich jedem Everybody's Arschloch werden möchte, dann würde ich anders schreiben, aber das will ich ja nicht.
Sie sagen, das Vertraute entlastet, es verschafft Identität und Heimat, es tröstet auch, aber manchmal muss dann eben auch das Unvertraute her. Und da gibt es eben das schöne Kapitel Abenteuer und da schreiben Sie, Spinner, so heißt es, leben länger, weil sie ein Ziel haben, das sie voller Enthusiasmus verfolgen und das sie in euphorische Zustände versetzt. Würden Sie sich als Spinner bezeichnen? Sind Sie einer?
Es kommt natürlich darauf an, wo es losgeht, ja. Aber ein bisschen Craziness, also ein bisschen Verrücktheit, ich glaube, dann ist das Leben leichter. Wir alle wissen um die Tiefen und Untiefen und das Arschfotzenleben, das wir manchmal haben und den banalen Alltag, der uns hineinreißt und das Scheißleben, das wir führen. Und wir versuchen halt, irgendetwas zu finden, damit wir durchkommen. Und so ein Buch ist ja auch so ein, ich pushe ein bisschen, ich schiebe ein bisschen an. Ich schiebe mich aber gleichzeitig selber natürlich damit an.
Also das hat auch das Buch mit Ihnen gemacht, als Sie geschrieben haben, Sie selbst nochmal so aufgerüttelt? Auf die Spur gesetzt?
Ich habe jetzt 13 Berufe angefangen, 22 Jahre Psychotherapie gemacht. Ich bin an 2 Studien gescheitert. Also ich bin früh begabt, die sehen anders aus als ich. Also es hat eine Zeit lang gedauert. Manche kommen mit dem Schraubenzieher auf die Welt und die werden ein Automechaniker. Anderer kommt mit der Gitarre auf der Welt und wird ein Rockstar. Ich habe ein paar Umwege gebraucht und am Schluss hat sich das Schreiben meiner erbarmt, weil sonst wüsste ich nichts, was ich könnte, wofür jemand Geld herausrücken würde. Also das Einzige, was mir blieb.
Und was ist Ihr Ziel? Also wenn wir jetzt nochmal so bei diesem Spinnerten bleiben, was treibt Sie an?
Was mich antreibt? Der Tod treibt mich an, wie jeden von uns. Stellen Sie sich vor, wir würden ewig leben, das wäre die größte Strafe, die uns Menschen passieren könnte. Sie würden mich nie einladen, ich würde nie kommen, weil Sie sagen, ach, treffen uns 1 Million Jahre, dann denkt man, ah, ich habe wieder keine, es geht nicht.
Machen also, wir morgen.
Der Tod treibt mich an, dass ich vergänglich bin. Nun hatte ich das Glück, dass ich an den Herrgott nicht glaube, auch nicht, dass ich meine Lieben spät im Himmel wieder treffe, weil ich alle ja nicht treffen möchte, alle meine Lieben möchte ich gar nicht treffen. Also ich habe nur dieses verdammte eine Mal bin ich am Leben. Und deswegen bin ich ein bisschen unter Strom und möchte leben. Und damit ich nicht in Tränen auf dem Totenbett ausbreche für all die Feigheiten, für all die Dinge, die ich nicht getan habe.
Und deshalb holen Sie ja auch das Allermeiste aus dem Leben, indem Sie mitten reingehen ins Leben. Und zwar überall hin, wo die Neugier Sie hintreibt. Sie zitieren viele sehr schlaue Menschen und Literaten, wie zum Beispiel Rilke, der gesagt hat, wer du auch seist, am Abend tritt hinaus vor deine Stube, drin du alles weißt. Und das fällt sowieso auf bei dem Buch. Also Sie zitieren ungemein und Sie sagen auch, Sie schreiben sich selbst wahnsinnig gerne schlaue Sätze auf. Wie kann ich mir das vorstellen? Hat Herr Altmann zu Hause in Paris so einen dicken Ordner, wo alles aufgeschrieben wird? Oder
böse Menschen mit den Zitaten sagen natürlich sofort, ich schreibe mir dann, ich habe ja noch ein drittes Leben. Ich bin Reisender und Schreiber und im dritten Leben bin ich auch noch Bürofräulein, wo ich dann die ganzen bösen Mails lesen muss, die ich bekomme. Und die böse zu den Zitaten heißt, was für ein Angeber ich bin, dass ich damit protzen will. Also ich denke, dass ein Schreiber zumindest ein bisschen lesen soll und dann, nein, ich will den Lesern, Leserinnen, diese Sätze schenken, die ich gefunden habe. Und viele Leser schreiben und sagen, das ist ja toll, der Satz, der hat mich animiert und so. Weil der Mensch, den ich zitiere, Frau oder Mann, es im Augenblick besser sagen kann als ich. Und Rilke hatte keinen Macintosh und hat immer noch besser geschrieben als ich. Also es liegt nicht an dem technischen Fortschritt. Ja, der Satz ist natürlich pompös, den er sagt, tritt hinaus aus der Stube. In der Stube weißt du alles. Aber geh hinaus ins Leben, damit du Frauen und Männer und Geschichten triffst, die dir. 3 Dinge lernst du dann. Du lernst die Welt kennen, du lernst die Weltbewohner kennen Und du lernst natürlich auch immer etwas über dich selbst.
Mhm. Und wenn Sie das aber dann, wenn Sie diese Zitate sammeln, was ich absolut nachvollziehen kann, ich empfinde es auch nicht als Protz, wo lagern Sie das dann? Holen Sie sich das alles dann immer wieder her? Nein.
Ich habe den schönsten Computer der Welt, den MacBook Air. Und das ist ganz leicht, ja, das ist 11 Inches. Und ich habe, ich habe so ein Dossier, nur Sätze. Also die schreibe ich mir raus, ich lese ja viel. Und manchmal habe ich dann so einen Satz umgewandelt und dann schreiben mir die Leser, also sie schreiben ja wie die Hölle. Sie wissen aber nicht, dass ich den Satz umgewandelt habe. Der gehört eigentlich jemand anderen. Also ich schmücke mich dann manchmal. Ja, und das mehr oder schöne Wörter, die schreibe ich mir raus. Und das gehört ja zu meinem Unbewussten, dass ich mir das dann schon merke. Weil ja, wenn ich so ein Thema schreibe, bereitet sich ja mein ganzer Körper darauf auf das Thema. Und dann kommen die Sachen hoch. Und hoffentlich im richtigen Augenblick fällt mir dann dieser Mensch ein und dann zitiere ich ihn. Mhm.
Flammenwerfersätze haben Sie es genannt. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, ich schreibe ja nicht nur, weil ich keinen anderen Beruf habe und nichts anderes kann. Jetzt gehen wir davon aus, dass ich das ein bisschen kann, weil ich auch Rache nehme. Ich habe das Scheißbuch geschrieben. Mein Verlag ist so freundlich und nennt das Buch immer mein Scheißbuch.
Also über das Scheißleben meines Vaters
und so weiter. Das ging ja auch darum, um Rache zu nehmen, um Leute mit Klarnamen zu sagen, bevor sie ins Grab gehen, jetzt wissen wir, dass du ein Schweinehund bist, dass du Kinder missbraucht hast, dass du das und das gemacht hast. Also ich schreibe nicht nur, weil ich irgendwas zu sagen habe, sondern weil ich an Menschen, die mich jahrelang, jahrzehntelang gedemütigt haben, weil ich mich rächen will.
Ich habe Sie vorhin einen Getriebenen genannt und im Buch steht der Satz, wäre ich ein Lifestyle-Coach, ich würde nur ein Fach unterrichten, nämlich Cut. Davonrennen, Vergangenheit kappen, einsehen und Konsequenzen ziehen, alles in allem sich auflehnen. Sie haben es gerade sehr schön ausgeführt, Sie haben sich aufgelehnt, Sie haben Rache genommen und Sie haben die Vergangenheit gekappt. Aber funktioniert das wirklich?
Also ich muss dazu sagen, dass ich den in Kapitel Religion über Autoritätskomplex spreche. Mhm. Und dass Hitler, Stalin, Pol Pot, Duvalier, wer auch immer, nie möglich gewesen wäre, wenn es nicht die Millionen gäbe, die die Scheiterhaufen anzünden, die zum Morden bereit sind. Diesen Autoritätskomplex habe ich nicht und das verdanke ich über Umwege meinem Vater. Durch ihn habe ich gelernt, er war die angemaßte Autorität, dass ich Autorität hasse. Und alles, was ich tue, wenn mir jemand was sagt, dann nehme ich mein Hirn mit und frage mein Hirn, ist das gut, was ich da tun soll? Und wenn es nicht gut ist, dann mache ich es nicht.
Dann lässt sich gegebenenfalls ein guter Schnitt ziehen.
Ja. Also Cut heißt, versuch mal, dir klar zu werden, dass du ja nur genau wie ich, wie wir alle, Sie da hinten, Sie alle, wir haben nur dieses Leben. Es gibt einen großen österreichischen Sohn, Karl Kraus, gibt es ein Leben vor dem Tod. Und viele Menschen, habe ich das Gefühl, haben nicht einmal vor dem Tod eines, weil sie denken, und der einzige Unterschied zwischen diesen Menschen und mir ist, dass sie denken, sie sind ewig, aber sie sind nicht ewig. Hm. Wir kennen alle das, ja, die Rente, dann fange ich an, dann ist es zu spät. Hm. Man muss das Leben zu leben lernen, das ist ein Handwerkszeug. Du musst die Waffen in deiner Jugend schmieden, damit du 70, 80, 90 Jahre durchkommst.
Hm. Danke. Ein Kapitel dreht sich rund um die Angst und da sprechen Sie natürlich auch die German-Angst, die berühmt-berüchtigte an. Und Sie sagen, German-Angst ist eigentlich viel mehr Sorge statt Angst. Wir sorgen uns um alles. Ne? Was machen wir falsch? Wie geht es weiter?
Ich glaube nicht, dass die Deutschen feiger sind als andere Länder. Das ist dann nämlich gemeint. Die German-Angst ist die Angst. Alles. Wir sind Versicherungsweltmeister, Security-Weltmeister. Wir Angst und die größte Angst, Achtung, Leben. Jetzt wird es ganz schwierig und so. Also wir sind das Land mit den meisten Vorschriften auf dieser Welt. Und deswegen, es wäre ganz gut, wenn wir uns ein bisschen, keine Revolution, nicht, dass wir uns ein bisschen auflehnen, auch in unserem privaten Leben, dass wir Dinge nicht einfach hinnehmen, dass wir versuchen, und jetzt kommen wir zum Tod zurück, klar werden, dass der Tag heute, dieses Gespräch an diesem Tag wird nie wieder stattfinden. Der Tag heute wird am Mitternacht zu Ende sein. Er wird nie wieder kommen. Und dass ich ins Bettchen gehe und ein bisschen weniger dumm bin, wie ich in der Früh aufgestanden bin. Und dass ich am nächsten Morgen wieder aufwache mit dem Gedanken, wie dumm ich bin. Und wieder versuche, dass ich meinen Tag über nutze, damit ich etwas lerne von anderen, von so, also dass mein Leben ein bisschen erfüllt wird.
Ja, Sie streuen, also Sie machen sich eben sehr viele eigene, sehr persönliche Gedanken und dann streuen Sie immer wieder Mini-Geschichten ein, die, wie Sie sagen, von keinem Wölkchen überschattet werden, die wirklich nur und ausschließlich vom Phänomen Leben erzählen. Welche Geschichte gefällt Ihnen eigentlich am besten von all denen? Ich finde die wunderbar, ich glaube Stuttgart, die Busfahrt.
Ich glaube, das ist die Geschichte, weil sie uns Deutsche natürlich am meisten anspricht. Sie ist brandaktuell und Sie werden gleich verstehen, warum sie das ist. Ich bin vollkommen banal in einem Stuttgarter Bus, keine Abenteuerreise, ich reise von A nach B und mir fällt der Busfahrer auf, der sehr freundlich ist, alle Leute begrüßt, viele Leute beim Namen, also Stammkunden, die mit dieselbe Strecke fahren. Im Bus sehe ich, dass schon Migranten da sind, man sieht sie an dem Rucksack, an den fremden Gesichtern, den müden Gesichtern. Und dann steigen noch einmal 5, 6, 7 Flüchtlinge ein und darunter auch eine Frau. Und er begrüßt sie wieder, der Busfahrer, in Schwäbisch-Englisch. Und diese Frau fragt er, ob, wo denn ihr Sohn sei. Und sie sagt, ach, mein Sohn ist beim Arzt. Und dann geht sie nach hinten, diese Frau, und dann, ich bin ihr so ein bisschen diskret gefolgt, dann fängt sie an zu weinen. Und dann dachte ich, das will ich jetzt wissen, warum diese Frau weint, ja. Und dann steigt sie aus, ich steige aus, ich wollte eigentlich woanders aussteigen und folge ihr und dann spreche ich sie an und frage sie, warum sie geweint hat. Und dann sagt sie, wegen diesem Busfahrer, weil er sich an mich erinnert hat und weil er nach meinem Sohn gefragt hat. Und diese Freundlichkeit hat mir, jetzt spricht die Frau, hilft mir über den ganzen Tag hinweg und sie sagt am Schluss noch, wäre denn die Welt nicht wohnlicher, wenn es mehr von diesen Busfahrer-Menschen gäbe? Und das ist die Geschichte.
Ja. Und das ist das Leben. Ja. Manchmal muss ein Drama her, damit wir uns bewusst werden, dass wir nichts Schöneres haben als unser Leben. Manche brauchen ein Desaster, um aufzuwachen. Dieser Satz ist auch ein Flammenwerfersatz, er stammt von ihm. Gehen Sie deshalb auch auf Reisen, also um ehrlich zu sein, auch einfach mal das Schlechte vom Leben zu sehen und das Leid der anderen?
Also ich bin schon auf seltsame Weise, ich war vor kurzem in Auschwitz und meine Jugend, zwischen Auschwitz und meine Jugend liegen 1000 Sonnen, also wir wollen jetzt nicht die Proportionen vergessen. Ja. Und ich habe mich sehr beschäftigt mit dem Thema und ich habe auch Auschwitz-Überlebende. Ich war in einem AIDS-Kloster in Thailand. Ich habe verschiedene Bürgerkriege. Ich bin auf seltsame Weise vom Leid der anderen fasziniert, weil ich dann nicht wüsste, warum es mir im Vergleich zu diesen Leuten so gut geht. Ja? Ich hatte meine anstrengende Jugend, aber das ist ja kein Vergleich zu den Leuten, die ja ihr Leben lang in dieser Scheiße drin sitzen. Und ich denke, dass steigert auch meine Dankbarkeit dem Leben gegenüber, also dem Schicksal. Es gibt ja keinen, ich glaube nicht an Gott und ich glaube nicht an Wiedergeburt, dass ich früher mal ein besonders lieber Mensch war und jetzt geht es mir gut. Nein, natürlich nicht. Ich glaube nur an den gnadenlosen, vollkommen völlig unberechenbaren Zufall. Und dieses Leid und wie Menschen mit diesem Leid umgehen, wie sie damit fertig werden oder daran scheitern, das ist für einen Schreiber wahnsinnig faszinierend und ganz sicher auch für die Leser.
Ja. Welche Rolle spielt das Glück im Leben? Also das kommt immer wieder vor. Das spielt ja wirklich eine gigantische Rolle, oder? Ihrer Meinung nach auch.
Ich mache so einmal im Jahr 3 Tage so eine Schreibwerkstatt und das Erste, was Sie eingebimst bekommen von mir, ist die heilige Dreifaltigkeit. Also jetzt nicht so ein Gottes mit der Jungfrau, sondern die heilige Dreifaltigkeit für einen Schreiber ist, die Reihenfolge ist vollkommen egal, Kraft, Glück, und Talent möchte schon sein, heißt auf Jiddisch. Also der Mensch braucht Talent, er braucht Kraft, damit er Niederlagen aushält. Es gibt viele, die nicht wollen, dass du erfolgreich bist. Und du brauchst Glück, nur Glück. Es gibt diese Szene in Kabul, wo ich diese 2 Jungen, ich war dort mit den Taliban, kurz vorher und kurz nachher. Und es gab sehr viele Minen in Kabul. Und diese beiden jungen Brüder, 14 und 15, auf eine Mine treten. Und einer von ihnen wird seine beiden Arme verlieren und auch das Knie, das rechte. Und 7 Jahre später komme ich zurück und ich sehe diesen Jungen, der mit 15 schon in der Hölle angekommen ist. Und jetzt 7 Jahre später kam ich 22 ist und an einem staubigen Eck in Kabul steht und seine Stumpfe in die Hand hält und deutlich macht, ich bin Krüppel. Also er steht als Opferstock da. Und dann frage ich mich, ich darf nach Kabul reisen, ich sitze im Hotel, ich sehe das. Warum ist dieser Junge, hat dieses Pech? Und mir geht es gut. Es gibt keine Erklärung dafür. Man kann nur versuchen, dann anderen Menschen gegenüber mit Freundlichkeit und Verständnis zu reagieren. Aber zu sagen, ich verdiene es oder das wäre, weil ich so, überhaupt nicht. Dieses Gefühl habe ich nie.
Und Sie können diese Geschichte eben mit nach Hause nehmen und darüber schreiben, darüber sprechen. Sprache ist auch ein ganz wichtiges Thema im Leben, vor allem in Ihrem Leben ja auch. Sie verbinden das auch mit Heimat. Also Sprache ist ja auch Ihre Heimat, richtig?
Also in meiner Gegenwart darf dieser Name meines Geburtsorts nicht ausgesprochen werden. Ich habe auch keinen Geburtsort, ich habe einen Geburtsfehler. Also dieser Ort ist ein Geburtsfehler und ich glaube, es gibt ja viele Menschen, ich habe in dem Buch kommt vor, dass 85% aller Deutschen dort in der Nähe auch sterben, wo sie geboren sind. Ich wäre bereit, eine Luftwaffenstaffel zu bezahlen, um diesen Ort mit Stinkbomben einzuäschern, in dem ich geboren bin. Leider ist es verboten. Das heißt, ich möchte nicht zurück. Ich habe jetzt eine der Heimat, die ich liebe, ist natürlich das Schönste, was wir Deutschen erfunden haben. Unsere deutsche Sprache. Also sie beschützt mich. In dem Sinne ist es gemeint, ja?
Sie beschützt sie und Sie sagen ja, keine Liebe, keine Therapie, keine Lottomillionen hätten mich jemals über mein Leben als Versager hinwegtrösten können. Nichts, nur Sie, die Sprache, war imstande, mich aus dem Sumpf eines ziellosen, eines verlorenen Daseins zu ziehen. Wenn das nicht mal Heimat ist, in der Sie sich geborgen fühlen.
Aber das ist ja kein einmaliger Fall. Es gab ja, wenn Sie Schriftstellerinnen Biografien lesen, da bin ich der Einzige, der dann irgendwo nach so vielen, ich war fast 40, wo ich dann mit Sprache, wo ich das entdeckt habe und leben konnte, wo ich dann im letzten Augenblick noch herauskam aus einem kaputten Leben und ich mir großmäulig damals gesagt habe, wenn ich es mit 40 nicht schaffe, dann mache ich Schluss. Ob ich es gemacht hätte, ist ganz was anderes. Aber ich hatte einfach Glück.
Dieses Buch liest sich ganz wunderbar, das kann ich an dieser Stelle mal sagen. Man stockt vielleicht hier und da und dort, wenn man gerade auch selber dann den Stift ansetzt, um sich einen Flammenwerfersatz zu markieren. Und trotzdem sagen Sie, Sie brauchen ewig für einen geraden Satz. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das liest sich so salopp.
Ja, das ist der, wie sagt der ein stadtbekannter Physiker, Albert Einstein, er sagt, jeder Trottel kann es verkomplizieren. Das Anstrengende ist es einfach. Und ein einfacher, gerader Satz von Klarheit und Präzision, dazu noch poetisiert, das ist ein sehr anstrengendes Geschäft.
Wie sitzen Sie dann in Paris beispielsweise? Beißen Sie dann ab und zu in die Tischkante, weil es nicht funktioniert? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Na gut, ich bin ja ein richtiger Schreiber, ist ja ein Schriftsteller, der die Welt neu erfindet, der einen Roman schreibt. Das deutsche Liebling ist ja der Roman. Ich mache ja nur Sachbücher. Hemingway, auch ein stadtbekannter Kollege von mir, hat gesagt, am Nachmittag hör dann auf, wenn du ungefähr weißt, wie es weitergeht. Dann kann sich dein Bauch, dein Unbewusstes darauf vorbereiten. Und am nächsten Tag, wie Thomas Mann, gehst du zu deiner Baustelle. Die Baustelle ist halt die Schreibbank. Ja? Mhm. Der Maurer geht zur Mauer, zieht eine Wand hoch, der Schreiber zieht eine Seite hoch. Und dann bist du schon ein bisschen besser vorbereitet. Und dann beginnt das Arbeiten. Das ist einfach Schinderei zu schreiben. Aber es ist ja auch Vergnügen, es ist ja Freude, weil man ja was macht, was Kreatives.
Jeden Morgen, so steht es im Buch, nehme ich mir vor, jedem anderen, den ich begegne, das Leben zu verschönern. Nicht mit einer Heldentat, aber mit ein paar Augenblicken Leichtigkeit. Wenn wir uns trennen und passiere es nach Minuten, soll der andere sich leichter fühlen. Ja, beschwingter seine allernächste Zukunft bestehen. Haben Sie sich das heute auch vorgenommen?
Ja, das habe ich habe mir vorgenommen, dass ich zu Kathi ganz besonders lieb bin heute und so. Nein, wir alle wollen doch, wir wissen doch, jeder von uns, da braucht er kein Schreiber sein, der braucht nicht mal lesen, weiß doch, wenn wir Leute begegnen, wir gehen aus dem Haus und wir haben vielleicht Schwierigkeiten im Leben, wir haben irgendwelche Probleme und jemand kommt und der lächelt mich an und er sagt was Freundliches, so einen maßgeschneiderten Satz, der gerade für mich passt, dann geht es uns besser. Und dass wir alle, wenn wir nur so, ich denke nicht, dass wir die Welt wohnlicher machen, sagte Brecht, mit großen Taten, sondern wenn wir im Alltag einfach ein bisschen eleganter miteinander umgehen, da habe ich schon wahnsinnig viel gewonnen. Ja.
Ich finde, Sie dürfen dieses Gespräch jetzt gerne schließen. Ich würde vorschlagen, vielleicht mit Ihrem Chefideologen, der in dem Buch auch vorkommt.
Ja, also mein Chefideologe ist Charlie Brown. Und der sagt hier einen Weltmeistersatz, der geht so, Doppelpunkt. Das Leben ist wie ein Schokoladeneis. Man kann es aufessen, dann ist es weg. Man kann es nicht aufessen, dann ist es auch weg.
Vielen Danke Dank.
Danke.
Dankeschön für das Gespräch.
Danke.
Andreas
Danke für die Einladung.
Altmann. Er hat für seinen Besuch hier auf dem blauen Sofa seine Lesetour unterbrochen. Es geht jetzt zack, 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 zack weiter durch Deutschland. Und er wird, denke ich, sich erst ausruhen, so sagt das, wenn er tot ist. Auch das steht in dem Buch. Danke nochmal.
Danke vielmals, ja. Danke sehr.
Und hier auf dem blauen Sofa,
blauen bei Sofa. Live von der Leipziger Buchmesse. Im Digitalradio und im Internet. Unter deutschlandradio.de.